Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Hirtinnen und Hirten mit dem Gewehr in der Hand. Warum das aus Sicht der Gruppe Wolf Schweiz keine gute Idee ist und was sie am Bundesrat mitgeben wollen, wir haben für euch nachgefragt. Abgesehen davon, im Brienz-Brienzals ist das Dorf wieder abgeriegelt worden, niemand darf mehr rein. Was genau das Problem ist, wie lange das die Sperre gehen dürfte und noch weitere Themen gehören ihr jetzt im Infokompakt. Am Mikrofon ist Selina Rittich. Ins Dorf Brienz-Brienzals darf momentan niemand mehr. Das hat die Gemeinde Albula Alvra bekannt gegeben. Der Florian Mani hat mit Christian Gartmann vom Gemeindeführungsstab geredet und hat zuerst einmal gefragt, wie es dazu gekommen ist.
Der Gemeindeführungsstab hat am Wochenende müssen entscheiden, dass man bis auf Weiteres nicht ins Dorf rein kann. Der Grund ist ein Paket von Felsmassen oberhalb vom Dorf, das heisst Plateau Ost, wo sich in der letzten Zeit akut beschleunigt hat. Wir wissen nicht genau, wie gefährlich das ist. Und bis wir das nicht wissen, darf im Moment niemand ins Dorf. Und auch die Landwirte dürfen nicht auf ihre Wiese.
Was ist denn der Auslöser? Warum rutscht das Plateau Ost schneller?
Das hat unter anderem mit den Regenfällen Anfang Mai und auch über Pfingsten zu. Man hat dort schon gesehen, dass es sich generell beschleunigt. Und mit diesen Regenfällen ist das dann noch stärker geworden. Wenn man jetzt Beschleunigungskurven anschaut, dann sieht man, dass das Plateau jetzt eine exponentielle Beschleunigung angenommen hat oder er zeigt wenigstens Anzeichen dafür. Und das ist ein Zeichen, dass es demnächst könnte abstürzen. Und darum haben wir jetzt die Vorsichtsmassnahmen erlaubt.
Der Regen war der Auslöser. Diese Woche soll es aber trocken bleiben. Was heisst das für die Rutschung?
Trockenheit hat eigentlich einen beruhigenden Einfluss. Die gesamte Rutschung basiert ja darauf, dass Wasser die Rutschung schmiert und die Gleitschichten schmierig macht und dann rutscht es eben gut. Und wenn es nicht regnet und wenn es trocken ist, dann geht die Geschwindigkeit zurück. Das haben wir gesehen in der letzten Zeit, dass die meisten Teile der Rutschung langsamer geworden sind. Das hat einerseits beim Dorf mit dem Entwässerungsstall zu tun, aber auch mit der trockenen Witterung, die wir über Winter gesehen haben. Wir hatten wenig Schnee, wenig Schneeschmelze im Frühling und auch der Frühling durch ist eigentlich immer recht trocken. Jetzt, wo es vermehrt geregnet hat, Anfang Mai und auch über Pfingsten, haben wir gesehen, dass starke Beschleunigungen eingetreten sind in gewissen Teilen der Rutschung. Das ist nicht überraschend, das haben wir in den letzten Jahren auch immer schon wieder gesehen.
Mit dem Plateau Ost, wie viel Material droht da zum Abstürzen?
Ja, es gibt erst eine grobe Schätzung dazu. Man rechnet ungefähr, geht man von etwa einer halben Million Kubikmeter aus. Das ist etwa das Volumen von 500 Einfamilienhäusern.
Also doch noch eine rechte Masse. Wie stark ist denn das Dorf Brienz gefördert?
Das wissen wir noch nicht. Wie gefährlich das die Situation ist, haben wir noch nicht bestimmen. Die Geologen sind im Moment dran, mit Computermodellen das zu modellieren und die sogenannte Auslaufmodellierung zu machen, dass man sieht, wie weit würde die Masse kommen, wenn sie im Gesamten abstürzt, also in einem Stück. Und bevor wir das nicht wissen, wissen wir auch nicht, ob es zusätzliche Gefahr für das Dorf bedeutet. Und darum haben wir im Moment auch den Zugang zum Dorf gesperrt, damit wir einfach kein Risiko eingehen.
Jetzt hat es schon am Freitag geheißen, dass der Absturz in den nächsten Tagen kommt. Kann da schon ein genauerer Zeitrahmen genannt werden, wenn es denn so weit sein soll?
Das hängt stark davon ab, wie das Wetter in der nächsten Zeit wird. Wenn es einen Haufen regnen sollte, dann kann sich das weiter beschleunigen. Wir schauen also sehr genau auf den Wetterbericht. Die nächsten paar Tage sollen trocken sein. Wenn es dann später wieder Regen gibt, kann das wieder beschleunigen. Wir reden davon im Moment im Gemeindeführungsstab und mit den Geologen, dass es in den nächsten Wochen sehr wahrscheinlich ist, dass das Paket abstürzt. Ob es dann in einem Stück kommt oder in einem Haufen Kleinteile, das wissen wir noch nicht. Kleinere Abstürze werden generell positiver, weil die kommen weniger weit, die würden das Dorf weniger gefährden.
Bis auf Weiteres dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz nicht mehr in ihre Häuser. Auch die sind aus dem Dorf draussen. Gibt es noch weitere Massnahmen?
Im Moment ist das, was Sie schon erwähnt haben, dass man nicht mehr ins Dorf hinein kann und auch die Landwirte nicht mehr auf ihre Wiese dürfen. Das ist eine reine Vorsichtsmassnahme. Wir haben keine weiteren Massnahmen getroffen. Erst wenn uns Geologen sagen können, ob die zusätzliche mögliche Absturzgefahr für das Dorf auch gefährlich wäre und in welchem Bereich dass es gefährlich sein könnte, können wir neue Massnahmen besprechen und beschliessen, sodass die Sicherheit immer gewahrt bleibt.
Wie überwacht denn die Gemeinde Albula jetzt der Berg, vielleicht gerade mit dem Fokus Plateau Ost?
Der Frühwarndienst hat vier redundante Systeme. Das heißt, die Systeme sind voneinander unabhängig und laufen auch verschiedene Technologien. Da gehört Radartechnologie dazu, das sind Abstandsmessungen mit Laser, das ist hochauflösende Fotografie und das sind auch GPS-Punkte, also Satellitennavigation, die ganz genau vermessen können. Sollte ein System aussteigen, weil es zum Beispiel vom Wetter her nicht richtig funktioniert, kann man auf die anderen drei zugreifen. Man könnte den Hang mehr oder weniger Millimeter genau überwachen. Es ist wahrscheinlich der am besten überwachte Hang in den Alpen, sodass wir immer früh wissen, wenn sich am Hang etwas verändert und auch früh können warnen, so wie wir es jetzt am Wochenende gemacht haben.
In der neuesten Mitteilung heisst es, die Bahnlinien von Rätischer Bahn und Kantonsstrasse bleiben offen. Sind sie also definitiv aus dem Gefahrenbereich?
Im Moment ist das so, ja. Man kann gefahrlos in den Zug steigen und mit der RHB die Albula-Linie fahren. Man kann auch gefahrlos unten durchfahren auf der Landwasserstrasse, wo der Albula entlang führt. Und auch die Strasse zwischen Tiefenkastel und der Lenzerheide. Für die besteht im Moment keine Gefahr.
Das sagt Christian Gartmann vom Gemeindeführungsstab Albula. Bis auf Weiteres darf niemand mehr ins Dorf Brienz. In den letzten Jahren hat es im Bundesbern praktisch keine Parlamentssession gegeben, wo nicht auch über den Wolf debattiert worden ist. So wird der Nationalrat diese Woche darüber debattieren, ob Hirtinnen und Hirten ihre Herden mit einem Gewehr sollen schützen dürfen. Für eine derartige Massnahme hat sich gestern im Infokompakter Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas stark gemacht. Heute sind die Gegner an der Reihe. Jasmin Schneider.
Dass Hirtinnen und Hirten bewaffnet ihre Herden schützen sollen, dagegen wehrt sich die Gruppe Wolf Schweiz. Sie setzt sich dafür ein, dass das Zusammenleben zwischen den Menschen und den einheimischen Grossraubtieren möglich ist. Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie will, dass der Bundesrat abklärt, ob das Altpersonal in Zukunft das Gewehr griffbereit tragen darf. Die Kommission hat für das Konzept Frankreich zum Vorbild genommen. Frankreich sei aber ein schlechtes Vorbild, ist der Geschäftsführer von der Gruppe Wolf Schweiz, David Gerke, überzeugt.
Hier bei uns in Mittel-, West- und Südeuropa gibt es kein Land, das grössere Konflikte mit Wölfen hat als Frankreich. Trotz einer sehr lockeren Abschusspolitik, trotz allem dichter Defense. Und in Frankreich sehen wir darum eher, was wir machen müssen, damit es zu mehr Schäden kommt. Aber die Lösung sehen wir in Frankreich nicht. Und darum ist es nicht wahnsinnig sinnvoll, sich ausgerechnet an Frankreich zu orientieren.
Der David Gerke betont, dass das Thema in der Schweiz in den letzten Wochen aufgeputscht wurde. Mit Schlagzeilen wie beispielsweise «Bund prüft die Bewaffnung von Hirten». Dabei sei es auch nicht so, dass in Frankreich jede Hirtin oder jeder Hirt ein Gewehr tragen darf.
Der Dichter Defense wird auch in Frankreich nur bewilligt, wenn es Angriff auf geschützte Herden hat gegeben. Also es ist kein präventiver Abschuss. Und Bewilligung zu bekommen nur prüfte, ausbildete Jäger über. Also nicht einfach jeden Älpler, jeder Hirt und jeder Landwirt. Auch in Frankreich ist das nicht so eine einfache, lockere Abschusspraxis, wie das zum Teil in der Presse in der Schweiz suggeriert wird.
Weiter ist der David Gerke überzeugt, dass bewaffnetes Altpersonal von den Tourismusorganisationen nicht erwünscht sei. Dabei betont der Geschäftsführer von der Gruppe Wolf Schweiz:
Ich bin selber auch Jäger, ich jage sporadisch auch in Tourismusgebiet und ich weiss, dass lange nicht jeder Tourist einfach sich an Jäger gewöhnt hat und das völlig normal findet, wenn jetzt da bewaffnete Personen in den Bergen rumlaufen. Und nach dem, was wir bis jetzt sehen, wahrscheinlich auch Kantone selber das gar nicht wünschen, weil es sind Kantone, die bereits heute das Waffenträgen ausserhalb der Jagdzeit sehr stark eingeschränkt oder sogar verboten haben, namentlich auch der Kanton Graubünden. Das heisst, schon allein aus kantonalen Vorschriften wäre das gar nicht so einfach möglich.
Auch David Gerke weiss, dass es ein emotional aufgeladenes Thema ist. Aber zwischen dem Schutz der Nutztiere und dem Leben von Grossraubtieren gilt es, eine Balance zu finden.
Die Debatte im Nationalrat zu möglicherweise bewaffneten Hirtinnen und Hirten ist voraussichtlich am 19. Juni. Wir bleiben gerade beim populären Thema Wolf. Seit kurzem hat er in der Welt der Grossraubtiere Konkurrenz gekriegt. Ein Bär ist aus dem Süden eingewandert und beschäftigt jetzt den Kanton. Eine Übersicht über die beiden Tiere kriegen wir jetzt im Beitrag von Linus Reichelt und der Valerie Schlegel.
Täglich grüßt das Murmeltier. Der Wolf natürlich. Eines der meistbesprochensten Themen im ganzen Kanton Graubünden. Das neueste Wolfsmonitoring vom Amt für Jagd und Fischerei zeigt, dass im Mai 8 Schafe und Geißen gerissen worden sind. Im Vormonat sind es 7. Die Zahlen unterscheiden sich nicht enorm von denen im letzten Jahr, wie der Arno Porcher, Abteilungsleiter Grossraubtier vom Amt, sagt.
Man sieht, dass hier grundsätzlich sehr gut geschützt wird. Also dass der Herdenschutz etabliert ist im Kanton Graubünden. Und das zeigt sich auch daran, dass man im Vergleich zu den Vorjahren relativ wenig Risse hatten. Aber jetzt von Jahr zu Jahr kann es natürlich gewisse Schwankungen geben.
Momentan gibt es 9 oder 10 Rudel im Kanton, je nachdem, wie man die Rudel an der Kantonsgrenze zählt. Aktuell ist aber Fortpflanzungszeit der Wölfe. Darum weiss man, laut Arno Porcher, noch nicht, ob sich schon neue Rudel gebildet haben. Noch mehr Aufmerksamkeit zieht aber der Besuch aus dem italienischen Trentino auf sich. Ein Braunbär. Höchstwahrscheinlich ein männliches Jungtier, sagt er.
Anhand der Bilder kann man auch davon ausgehen, also es ist ganz sicher ein junges Tier. Was wir nicht wissen, ist, ob es allenfalls sogar einen zweiten Bär gegeben hat, zeitweise. Wir haben jetzt im Moment oder in den letzten Tagen Präsenz im Mittelbünden, rum Davos, Bergün-Filisur, auch im Sursees-Nachweis gehabt. Das war sicher der gleiche Bär gewesen. Allenfalls gibt es noch einen zweiten im Raum Unterengen im Münstertal, der aber jetzt in den letzten Tagen nicht mehr gespürt worden ist.
Was der Bär hier im Kanton am Machen und am Suchen ist, weiss der Abteilungsleiter.
Seit über 10 Jahren ist das immer wieder der Fall. Und zwar sind das eben in der Regel junge Männchen, die von der Ursprungs- oder von der Geburtspopulation im Trentino abwandernd in den Kanton Graubünden kommen. Und dann sind sie auf der Suche nach neuen Lebensräumen, aber vor allem auch nach Weibchen. Die finden sie nicht und darum meistens ziehen sie dann weiter oder zurück ins Trentino.
Bei den Herdenschutzmassnahmen verändere sich nichts. Nur Imker sollen jetzt auch aufpassen und ihre Bienenstöcke mit elektronischen Zäunen vor dem Bär schützen. Bis jetzt sehe ich den Besucher aus dem Süden recht unauffällig. Aber das kann ich auch wechseln. Vor allem, wenn er sein Verhalten verändert, sagt Arno Porcher.
Problematisch wird es dann, wenn er eben die Futterquellen, die der Mensch ihm bewusst oder unbewusst bietet, wenn er die findet und regelmäßig aufsucht, dann kann sich ein Problem entwickeln, das dann auf unserer Seite eine nähere Überwachung dann verlangt und allenfalls auch Vergrämungsmassnahmen.
Dass aus dem Bär kein Problembär entsteht, ist es laut Arno Porcher wichtig, dass mögliche Futterstellen und Abfallkübel gesichert und verschlossen werden. Sonderengadin und Walmüsteier haben die Vorkehrungen schon getroffen.
Der Wolf bleibt, der Bär ist zu Besuch. Solange sich beide Tiere unauffällig verhalten, bleibt es bei einem kontrollierten Nebeneinander. Vor 100 Jahren hat es noch Nein geheissen zu Autos in Graubünden. Aber kaum ist das Verbot weg gewesen, hat der Ausbau gepumpt. Erste Autostrassen, Asphalt und neue Möglichkeiten sind entstanden. Zarina von Wiesenfloh schaut in der Serie 100 Jahre Auto in Graubünden zurück auf den Start ins Motorenzeitalter.
Vor 100 Jahren hat man im Kanton noch nicht Auto fahren. Heutzutage ist Graubünden ohne Autos gar nicht mehr vorstellbar, sagt der Historiker Simon Bundi vom Institut für Kulturforschung Graubünden.
Wir sind heute stärker motorisiert als der Rest der Schweiz im Durchschnitt. Und was halt sicher, und das war schon ein Argument für die Zulassung des Automobils 1925, wir brauchen das Auto für den Tourismus, weil der Tourismus ist Industriesektor Nummer 1. Und das Pendeln, das auch wichtig ist, also seit den 80er, 90er Jahren wird mehr und mehr pendelt. Man arbeitet nicht unbedingt dort, wo man wohnt. Und natürlich auch die ganze Güterverteilung, die auch an Bedeutung gewonnen hat.
Der Tourismus war auch der Haupttreiber, dass Strassen nicht mehr so staubig sind.
Die erste asphaltierte Strasse war die heute immer noch als Shell-Strasse bekannte Strecke zwischen Samaden und Pontmorail. Die ist im 1928-29 asphaltiert worden, in Hinblick auf die erste internationale St. Moritzer Automobilwoche, weil man hätte so ein Beschleunigungsrennen gemacht auf dem geraden Strassenstück. Und Chef der Firma Shell hat das zu einem grossen Teil mitfinanziert. Darum heisst sie auch Shell-Strecke.
Kurz darauf sind dann auch in Chur die ersten Strassen asphaltiert worden. Da dazu gehören Bahnhof und Grabenstrasse. Man hat aber auch in den 50er Jahren eine Pionierrolle übernommen, wenn es um Autobahnen und Autostrassen gegangen ist. Da hat man die zweite Autostrasse, die es in der Schweiz gegeben hat. Das war die Verbindung zwischen Trimmis und Zitzers. Trotz dieser Bemühungen sind wir aber auch noch in den 60er Jahren hinein im Vergleich mit den anderen Schweizer Kantonen. Nur etwa ein Drittel des Bündner Strassennetz war damals asphaltiert. Der Schweizer Schnitt war mehr als doppelt so hoch. Auch wenn der Kanton so stark hinein war, hat er noch ziemlich Gas gegeben, sagt Simon Bundi.
1967 dann das zweite sehr grosse Highlight, die Eröffnung vom San Bernardino-Tunnel, wo damals das teuerste Stück Schweizer Strasse überhaupt war. Die erste ganzjährig befahrbare Verbindung für Auto nach Süd in der Schweiz, auf Schweizer Boden. Und so hat man eigentlich schon dann ab Mitte 50er und in den 60er sehr stark und sehr beeindruckend auf Fürsche gemacht.
Von diesem Boom haben vor allem die grossen Tourismusorte profitiert. Gerade heute können wir aber auch sagen, dass auch die ganz kleinen Dörfer vom Auto und der Strasse profitieren.
Der Weg von Schotterpiste zur Nationalstrasse ist steinig, aber erfolgreich gewesen. Jetzt gibt es noch die Meldungen vom Tag, zusammengefasst vom Livio Biondini.
Die neue Messe- und Eventhalle zu Chur auf der Oberen Au soll im September nächstes Jahr eröffnen. 40 Millionen kostet der Bau. Platz haben wird die Halle für rund 6'500 Personen. Der Neubau hätte eine grosse Bedeutung für Graubünden, sagt Felix Frey. Er ist der Verwaltungsratspräsident der Stadthalle Chur AG.
Einerseits ist es die grösste und die multifunktionalste Eventhalle in ganz Graubünden. Und nicht nur Graubünden, eingeschlossen auch die ganze Südostschweiz. Und es wird wirklich ein Meilenstein sein für das Eventgeschäft.
Die Halle wird auch nicht einfach nur Stadthalle Chur heissen, sondern Areon. Der Name setzt sich aus dem Wort Argentum, also Silber auf Latinisch, und Orion am Sternbild zusammen.
Wir haben einen prägnanten Namen gesucht für die neue Halle. Es widerspiegelt also ein bisschen die Architektonik. Das Gebäude ist in einer Stahl-Holz-Konstruktion gebaut. Und das Holz bekommt ein bisschen silbrige Patina. Und da haben wir uns auch für den Namen entschieden, der sich das Wort Silber beinhaltet, aber auch was Strahlendes. Auch die Bedeutung für Chur und für den Kanton. Einfach so eine Kombi aus allem. Und das gab dann den Namen Areon.
Seit Geschäftsführerin von Stadthalle Chur AG, Anke Stefan, die für den Aufbau der neuen Halle zuständig ist. Die alte Stadthalle ist noch bis Ende Juni nächstes Jahr in Betrieb. Nachher wird sie abgerissen, weil dort die Talstation für neue Brambrüesbahn herkommt. Vom 29. bis 31. August dieses Jahr findet das eidgenössische Schwing- und Älplerfest, kurz ESAF, in Mollis statt. Das Kantonsspital Glarus garantiert auch während dieser Zeit die medizinische Versorgung, wie es in einer Mitteilung heisst. Für Notfälle, Geburten und dringende Transport gibt es koordinierte Rettungskorridore. Für Schwangere gibt es dazu ein spezielles Angebot. Sie können sich vorzeitig und gratis im Spital einquartieren, zum Stress vermeiden und Sicherheit zu haben. Das Spital steht in engem Austausch mit der Polizei, der Regen- und Rettungsdienst für eine maximale Versorgungssicherheit, trotz dem Grossanlass ESAF. Die Fischereikommission für den Zürichsee, den Lindkanal und den Wallensee hat ihren Jahresbericht 2024 veröffentlicht. Während Fischerinnen und Fischer im Zürichsee viel gefangen haben, sieht es beim Wallensee anders aus. Mehrheitlich sind weniger Fisch gefangen worden als letztes Jahr. Nur bei den Seeforellen gibt es ein überdurchschnittliches Resultat, wie es in der Mitteilung heisst. Im Lindkanal sind es 88 Kilo Fisch gewesen, die rausgeholt worden sind. Das ist das zweitiefste Resultat seit Beginn der Erfassung. Weil die Zahlen die letzten Jahre stets zurückgegangen sind, darf seit dem 1. Januar dieses Jahr nur auf einem Drittel der Lindkanallänge gefischt werden. Die Massnahme zählt für die nächsten 3 Jahre und wird intensiv überwacht, wie es weiter heisst.
Das war es mit dem heutigen Infokompakt. Die Sendung gibt es zum Nachhören auch immer auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Selina Rettich und ich wünsche noch einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.